Mit dir rede ich nicht, weil du mich so nervst, weil du mich anstrengst, weil ich mich über dich geärgert habe oder weil du mich verletzt hast. Ich habe keinen Bock, mit dir will ich nicht reden. Tja, wenn das so ist, setzt das voraus, dass ich eigentlich mit dir reden könnte. Ich will es bloß nicht, weil du so doof bist. Aber ich glaube, häufig stimmt in unserer Zeit schon diese Voraussetzung gar nicht mehr. Der Titel dieses Gottesdienstes könnte auch heißen: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich verstehe deine Meinung nicht. Du lebst in einer anderen Welt. Als meine Kinder klein waren, haben wir oft die Sesamstraße gesehen. Ich habe gerne mitgeguckt, vor allem wenn Ernie und Bert dabei waren. In einer Folge war Ernie etwas runtergefallen und er wollte den Dreck aufsaugen, aber sein Staubsauger war kaputt. Er wollte den des Nachbarn leihen, er ging also rüber und klingelte. Und nachdem er geklingelt hatte, kam er ins Grübeln. Vielleicht will er mir den Staubsauger gar nicht leihen. Vielleicht denkt er, ich würde ihn kaputt machen. Vielleicht meint er, ich gehe nicht richtig damit um. Vielleicht hält er mich für einen Idioten. Der kann mich mal, der Nachbar. Da öffnet der Nachbar und Ernie schreit ihn an: Sie können Ihren blöden Staubsauger für sich behalten. Ernie zieht wütend ab und der Nachbar macht ein erstauntes Gesicht, wie es diese Puppen immer so machen. Er hatte keine Ahnung, worum es hier ging. Ich habe keine Ahnung, was dich bewegt. Das scheint mir inzwischen zu einem umfassenden Problem geworden zu sein. Heute sagt man gern, wir leben alle in unserer Bubble. Wir bekommen nur sehr ausgewählte Informationen. Wir denken in bestimmten Bahnen und wir können die Gedanken der anderen gar nicht mehr so wirklich verstehen. Manchmal prägen uns auch die Muster, die wir von Kind auf gelernt haben. So war es bei Ernie hier in dieser Geschichte. Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich sehe sehr gerne die Tagesschau und glaube im Prinzip auch, dass das, was dort gesagt wird, der Wahrheit entspricht. Andere halten das für Lügenpresse, Fake News. Ich glaube sehr sicher, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich vertraue darauf, ich baue mein Leben auf diesen Glauben, während andere das für völlig bekloppt halten. Ich lebe meistens mit Menschen zusammen, für die die deutsche Sprache die Muttersprache ist. Meine Tochter ist Schülerin an der GSH, da ist das Umfeld ganz anders. All das, was für mich normal ist, prägt meine Bubble. Ich spreche weitgehend Deutsch. Mein Sohn dagegen arbeitet in einem internationalen Unternehmen, in dem viel Englisch gesprochen wird. Wenn der jetzt über irgendwas anderes spricht, zum Beispiel über Fußball oder den letzten Lebensmitteleinkauf, dann ist seine Sprache von so vielen englischen Wörtern durchsetzt, dass ich manchmal gar nicht wirklich verstehe, was er mir sagen will. Neulich saßen mein Sohn und meine jüngste Tochter zusammen und sie erklärte ihm, welche Wörter Jugendliche heute so sprechen und was die bedeuten. Das ist so eine Art Geheimsprache. Er kannte sie nicht und ich erst recht nicht. Die Schnittmengen der gemeinsamen Sprache werden weniger. Diese Unterschiede sind noch viel größer, wenn man auf Völker, Volksgruppen oder Kulturen schaut. Ich war vor ein paar Jahren auf einem kirchlichen Leitungskongress in Dortmund. Dort sprach Erin Mayer. Sie ist Wirtschaftsprofessorin in Paris und untersucht, wie Kommunikation zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern funktionieren kann. Einiges fand ich sofort einleuchtend. Wenn wir uns verabreden würden, Sie und ich, dann machen wir zum Beispiel morgen um 16 Uhr hier vorne an der Ecke ab. Wenn Bewohner aus dem Nahen Osten sich verabreden, dann sagen sie das zwar auch, aber es bedeutet etwas ganz anderes. Es bedeutet morgen. Vielleicht. Denn alles, was ganz direkt gesagt wird, kann unhöflich sein. Wenn uns etwas nicht gefällt, dann sagen wir, der Pastor hat so genuschelt oder die Musik war zu laut. Im Nahen Osten würde man eher sagen, danke Pastor, und dann vielleicht nicht wiederkommen, weil man ja nichts verstanden hat. Man muss da auf die Nuancen hören, die bei uns oft völlig egal sind. Und weil sie bei uns so egal sind, können wir sie manchmal nicht so leicht verstehen. Das erschwert Kommunikation, das erschwert zum Beispiel auch Handel oder Politik. Man redet aneinander vorbei. Das scheint mir in unserer Zeit auch für Bubbles innerhalb unserer Gesellschaft zu gelten. Versuchen Sie mal, mit einem Verschwörungstheoretiker zu sprechen oder mit einem Corona-Leugner. Ich schaffe das oft nicht, weil ich mich dabei so aufrege. Ich habe einen Freund, den ich sehr schätze. Das ist wirklich ein sehr schlauer Mensch. Er hat jahrelang in einem großen internationalen Unternehmen die Personalabteilung geleitet. Da war er für Tausende von Mitarbeitern zuständig. Er ist Corona-Leugner und er glaubt ernsthaft, dass es Kräfte gibt, die über Corona-Impfstoffe die Menschheit unterjochen wollen. Mein unmittelbarer Impuls ist, dagegen zu reden. Er kommt dann mit immer neuen Argumenten und dann schaukelt sich das hoch. Er ist mein Freund und ich will ihn nicht als Freund verlieren. Also suche ich bei unseren Treffen manchmal konfliktfreiere Themen. Oder ich versuche ihn erstmal zu verstehen. Das fällt mir allerdings dann sehr schwer, weil es mich wirklich drängt, dagegen zu reden. Ich zwinge mich dann geradezu nachzufragen, du meinst also, dass Bill Gates mit Hilfe von Impfstoffen die Welt unterjochen will? Für mich klingt schon diese Frage seltsam, für ihn überhaupt nicht. Aber ich merke, wenn ich nicht immer nur dagegen rede, macht er es auch nicht. Dann finden wir manchmal wieder zu einer gemeinsamen Gesprächsgrundlage. Das sind durchaus anstrengende Begegnungen. Und man kann sich fragen, wie viel Anstrengung hält man eigentlich aus? Warum tut man sich das an? Ich glaube, das ist der Preis der Demokratie. Wir leben in einer Demokratie und ich tue das auch wirklich sehr gerne. Ich habe überhaupt keine Lust, in einer Autokratie oder einer Diktatur zu leben, wie es sie inzwischen überall auf der Welt gibt und wie es auch zunimmt. Ich will sagen können, was ich meine, ich will meine Umwelt mitgestalten können. Und das bedeutet, ich muss damit leben, dass du anders denkst als ich. In einer Demokratie ist es grundlegend wichtig, dass wir miteinander sprechen und mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Jeder, der das nicht tut, der andere ausgrenzt, sie herabwürdigt oder gewalttätig ist, ist im Grunde ein Antidemokrat. Deshalb ist Verständigung so wichtig. Sie kann eine Gesellschaft positiv verändern. Nur ist sie leider eben oft auch anstrengend. Und sie führt nicht immer zu einer Einigung. Das muss man aushalten können. Und wie funktioniert jetzt Verständigung? Fragen Sie das mal einen Israeli oder einen Palästinenser. Die leben wirklich in ihrer Bubble. An der Grenze zwischen Israel und Palästina, an einer Kreuzung westlich von Bethlehem, gibt es so eine Art Clubhaus. Es gehört einer Organisation namens Friends of Root. In dieser Organisation geht es um Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern. Sie entstand so. In Israel sind Autos sehr teuer, deshalb können sich viele keins leisten und fahren per Anhalter. Ein Fahrer nahm einen Anhalter mit und später noch einen zweiten. Die beiden Anhalter saßen auf der Rückbank und unterhielten sich sehr angeregt, bis sie feststellten, der eine ist einer der Anführer der radikalen israelischen Siedler, der andere ist ein Anführer des palästinensischen Widerstands. Beide hatten schlimme Erlebnisse mit der jeweils anderen Seite. Beide hatten in diesem Konflikt Freunde und Angehörige verloren. Und jetzt hatten sie sich ganz freundschaftlich und nett auf der Rückbank des Autos unterhalten. Das hatte sie tatsächlich verändert. Einer sagte wörtlich: Ich habe gemerkt, der andere ist ja auch ein Mensch. Er hat auch eine Familie, um die er sich sorgt. Und dann gründeten sie Friends of Ruth, genau auf der Grenze zwischen Israel und Palästina. Dort haben wir uns getroffen und sie haben uns erzählt, was sie bewegt. Verständigung kann funktionieren, wenn man einander kennenlernt, irgendwie respektiert und am besten dann auch wertschätzt. Aber das reicht noch nicht. Es ist schwer, einander zu respektieren oder gar wertzuschätzen, wenn man verletzt worden ist an Körper und Seele. Bei Friends of Ruth hatten wir auch einen jungen Palästinenser getroffen, dessen Freund von einem Israeli erschossen worden war. Er war voller Wut, hatte das Auto seines Vaters und ein paar Waffen geklaut und ist dann mit einem anderen Freund nachts durch die Straßen von Bethlehem gejagt, um einen israelischen Grenzposten zu überfallen. Er wurde dann von der palästinensischen Polizei wegen Geschwindigkeitsübertretung gestoppt. Der palästinensische Sheriff erkannte natürlich sofort, was los war, hat ihn genommen, zu Hause abgegeben und ein Jahr Stubenarrest verordnet. Ein Jahr Zeit zum Nachdenken. Der junge Palästinenser hatte uns erzählt, er hätte zwei Wunder erlebt. Das erste sei, dass er noch leben würde. Und das zweite war, dass er die Bedeutung von Vergebung gelernt hat. In der Botschaft von Jesus ist Vergebung ein zentrales Thema. Jesus lehrt, dass Vergebung die eigene Seele befreit. In unserer deutschen Sprache wird das verständlich, wenn man sich mal einen Aspekt des Gegenteils von Vergebung anschaut. Ich ärgere mich, ich beklage mich, ich beschwere mich. Das sind sogenannte reflexive Verben. Wenn ich mich beschwere, wer trägt dann die Last? Ich beschwere mich. Ich werde das nicht los. Ich lege diese Last auf meine Schulter und nicht auf deine, wenn ich mich über einen anderen beschwere. Und das bedeutet andersherum, wenn es Ihnen gelingt, jemandem zu vergeben, der Ihnen wirklich etwas angetan hat oder der Sie verletzt hat, dann entlastet das vor allem Sie selbst. Sie tragen Ihre Wut, Ihren Schmerz, Ihren Ärger nicht mehr mit sich herum, Sie geben ihn ab. Das ist nicht so leicht, denn man muss irgendwo hin mit seinem Ärger, mit seiner Wut oder seinem Schmerz. Und an diesem Punkt kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Geheimnisse unseres Glaubens. Man kann dieses Geheimnis nicht so einfach intellektuell erfassen. Man versteht es eher mit dem Herzen, man kann es fühlen oder erleben. Eine der wichtigsten Botschaften der Bibel lautet: Jesus trägt unsere Schuld. Jesus trägt unseren Schmerz. Übrigens oft in dieser Verbindung, denn der eigene Schmerz hängt oft mit der eigenen Schuld zusammen. Jesus trägt das. Das Symbol dafür ist das Kreuz. Ich sage also nicht einfach, ist jetzt vergeben und vergessen, ab jetzt habe ich keinen Schmerz mehr in meiner Seele, ab jetzt fühle ich mich auch nicht mehr schuldig, sondern ich lege meinen Schmerz in Gottes Hand. Ich gebe ihn ab. Ich bete: Jesus, nimm du die Last von meiner Schulter. Und das bete ich nicht nur einmal. So steht es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Jesus predigt von der Vergebung. Und er predigt das nicht nur einmal. Da windet sich Petrus und sagt so ein bisschen genervt: Wie oft sollen wir denn jetzt vergeben? Reichen 7-mal? Das ist so ein typischer Petrus. Irgendwann muss doch auch mal genug sein. Und Jesus antwortet mit einem typischen Jesus: Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also immer wieder, ständig. Das ist ein echtes Übungsfeld. Und warum macht Jesus das? Weil es vor allem um die Seele dessen geht, der vergibt. Vergebung. An anderer Stelle kommt ein Kranker und bittet Jesus, ihn zu heilen. Daraufhin sagt Jesus zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Ist das Heilung? Für Jesus ist es offenbar so. Es ist eine Heilung der Seele und damit der Weg in die Freiheit. Deine Sünden. Sünde meint in der Bibel ein Verhalten, Denken oder auch ein Fühlen, das uns von Gott trennt. Das Gegenteil von Sünde ist, Gott näher zu kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es uns erheblich besser gehen würde, wenn wir in unserem Alltag und in unserem ganzen Leben Gott näher wären. Und ich bin mir ebenfalls ziemlich sicher, wenn wir Gott näher kommen, dann werden wir auch einander näher kommen können. Man kann es auch so sagen: Verständigung wird erheblich leichter, wenn wir dafür beten. Und jetzt knüpfe ich am Ende an den Gottesdienst vom letzten Monat an. Da ging es um das harte Herz und das lebendige Herz. Auch das sind Begriffe, die Jesus oft benutzt. Im Markus-Evangelium, Kapitel 8, wird zum Beispiel erzählt, dass sich die Jünger sehr viel Sorgen darum machen, wie sie den nächsten Tag schaffen sollten. Sie hatten nämlich blöderweise vergessen, genügend Brot einzukaufen. Irgendwann ist Jesus von diesem Gespräch so genervt, dass er sagt: Was macht ihr euch eigentlich für Sorgen? Habt ihr denn immer noch so ein verhärtetes Herz in euch? Im Kontext geht es in dieser Geschichte um Vertrauen. Jesus möchte, dass die Jünger Gott vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir unsere Sorgen, unsere Verletzungen und unseren Ärger in Gottes Hand legen und erkennen, dass wir nicht alles selber schaffen, dann wird etwas sehr viel Größeres und Besseres entstehen, als wir es uns vorstellen können. Wenn wir dagegen Gott in unserem Alltag vergessen, was wir ja leider oft machen, dann machen wir das, was wir uns vorstellen können. Und ehrlich, das wird kleiner sein als das, was Gott sich vorstellt. Wer Gott vertrauen kann, der hat ein lebendiges Herz, sagt Jesus. Und in diesem Sinne frage ich Sie mal: Wie lebendig ist eigentlich Ihr Herz? Wie sehr können Sie Gott vertrauen auf einer Skala von 1 bis 10? Wo stehen Sie? Und wohin wollen Sie kommen? Diese Frage stelle ich sehr bewusst so, denn ganz am Anfang Ihres Glaubensweges steht Ihre Entscheidung. Die Entscheidung: Ich will Gott näher kommen, ich will meine Sorgen, meinen Schmerz und auch meine Sünden in Gottes Hand legen, ich will Gottes Gnade annehmen. Das steht am Anfang. Danach kommt dann der Weg dorthin. Ein Kollege von mir sagte: Dieser Weg zu Gott kann mit einem einfachen Gebet beginnen. Und das geht so: Herr, heile meine Vergangenheit und führe mich in die Zukunft. Heile meine Vergangenheit und führe mich in die Zukunft. Gott segne Sie. Amen.